Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21 der Podcast. Es geht heute um etwas, worüber wir meistens nur aus trockenen Statistiken erfahren. Tatsächlich aber scheint das Phänomen viel gegenwärtiger zu sein, als man manchmal so auf dem Schirm hat. Es geht ums Klauen, um Ladendiebstahl im Speziellen. Mein Name ist Utz Dräger. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast und einem Thema, bei dem sich viele wiederfinden werden und einige vielleicht durchaus auch aktiv mitmachen, wie uns Kaufhausdetektiv Günther Fretzert verraten hat.
Es gibt in jeder Schicht der Bevölkerung Diebe. Die gab es also Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, egal welche Nationalität, das ist also völlig egal. Also Klauen tun eigentlich alle.
Jeder von uns klaut jedes Jahr Waren im Wert von 28 Euro im Einzelhandel. Rein statistisch gesehen. Am meisten wird geklaut in Drogerien und Baumärkten. Das sagt uns eine aktuelle Studie des Einzelhandels. Kai Falk, der ist einer der Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland.
Wir verzeichnen im Jahr etwa 350.000 Ladendiebstähle. Das heißt, das sind die Ladendiebstähle, von denen wir wissen. Die Dunkelziffer ist aber wesentlich höher. Wir rechnen mit einer Dunkelziffer von 98%. Viele Ladendiebstähle werden einfach auch gar nicht mehr angezeigt.
98% Dunkelziffer. Als wir diese Sendung hier geplant haben, da haben wir überlegt, Klauen an sich, das hat doch jeder schon mal erfahren. Mir persönlich wurde jetzt ganz zufällig vor dieser Sendung, 10 Tage zuvor, erst ein Auto geklaut. Einfach weg vor der Haustür, mitten in Berlin. Ist nicht so eine prickelnde Erfahrung. Noch nicht mal mein Auto. Das fanden die Besitzer auch so mittel bis überhaupt nicht witzig. Hallo Papa. Viele kennen Klauen aber halt auch aus einem kleineren Maßstab, eben Ladendiebstahl, und über den reden wir ja heute im Speziellen. Die haben Ladendiebstahl vielleicht mal als Zeuge miterlebt, haben vielleicht auch mal selbst geklaut, als Kinder, Teenager, so mutprobenmäßig, oder machen das auch heute noch. Unser Eindruck ist, es wird mehr geklaut, als drüber gesprochen wird, auch von ganz normalen, in Anführungszeichen, Menschen, keinen Schwerkriminellen. Und daher wollen wir mal drüber sprechen. In dieser Sendung wollen wir erfahren, welche Folgen der Diebstahl in den Geschäften für Deutschland in Deutschland hat. Eine Rechtsanwältin wird uns heute bei Ab21 erklären, was auf einen zukommen kann, wenn man klaut. Auch warum da einige Regelungen vielleicht ein bisschen Quatsch sind. Außerdem hören wir von einer politischen Gruppe, die mal die Aktion ausgerufen hat, Deutschland geht klauen, also klauen als politisches Mittel quasi.
Indem wir dazu aufrufen, in Supermärkten klauen zu gehen, und zwar ganz konkrete Produkte, und nicht den Supermärkten Geld zu geben, sondern den Gewerkschaften im globalen Süden auf den Plantagen direkt zu bezahlen, über uns.
Und wir hören von Menschen, die das mit dem Klauen irgendwie sowieso auf eine Art ständig machen, weil die einfach klauen müssen und es nicht lassen können. Beginnen wollen wir aber gleich mit Günther Fretzert, der ist Kaufhausdetektiv. Er kann uns berichten, wie er Diebe am ehesten erkennt, wer ihm beim Klauen so in der Regel in die Hände fällt und warum sich das Klauen in den letzten Jahren verändert hat, wie er sagt. Er ist nämlich schon ein Weilchen als Kaufhausdetektiv dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Diebstahl ist in Deutschland ein Thema. In Drogerien, Supermärkten, Kaufhäusern, da verschwinden einfach Dinge. Und zwar nicht, weil sie gekauft werden. Und was machen die potenziell oder sehr real beklauten Läden, um sich zu schützen? Sie installieren halt Kameras und heuern Kaufhausdetektive an. Einer von denen ist Günther Fretzert. Er ist seit 18 Jahren in Norddeutschland tätig. Und ich habe ihn gefragt, wie man sich den Alltag von einem Kaufhausdetektiv so vorzustellen hat.
Der Arbeitstag an sich ist eigentlich sehr langweilig, wenn man so will. Man sitzt einen ganzen Tag vor der Kameraanlage, beobachtet Leute und hofft eigentlich im Prinzip nur, dass irgendwann mal jemand kommt, der klaut. Ja, und den stellt man dann eben bloß und sagt ihm dann eben, wer man ist, und arbeitet dann eben diesen ganzen Fall ab.
Sie sagen, man hofft drauf? Also gibt es da sowas wie einen Jagdinstinkt?
Ja, also Detektive sind ja im Prinzip Jäger. Man wartet ja drauf, das ist ja sein Job letztendlich. Ich meine, man will nicht unbedingt, dass geklaut wird, aber man muss ja seine Arbeit machen, ne? Und dann will man auch irgendwann, will man ja auch seine Arbeit wirklich erledigen, ne?
Ja, sonst denkt man irgendwann, man tut sie nicht richtig, wenn man jemanden findet.
Genau.
Aber wie ist das, Sie sagen, man guckt viel auf Monitore, mal so von den Anteilen. Ich hatte immer gedacht, Kaufhausdetektive streifen unauffällig bekleidet durch die Gänge und kaufen Erbsen und das halt stundenlang, bis sie halt jemanden finden, der sich in Zahnpasta einsteckt.
Nee. Es gibt natürlich Märkte, wo es keine Kameraanlagen gibt. Das heißt, da läuft man auf der Fläche und beobachtet die Gäste, mhm, oder die Kunden. Und wo Kameraanlagen sind, da sitzt man dann halt am Rechner, am Monitor, beobachtet über diese Kameraanlage eben diese Kunden und schaut dann, ob da jemand bei ist, der klaut.
Und woran erkennt man Menschen? Da gibt es ja wahrscheinlich mit Ihrer Berufserfahrung, Sie machen das ja seit sehr langer Zeit, 18 Jahren, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch so bestimmte Bewegungsmuster.
Ja, also die meisten Diebe sind nervös, gucken sich oft um, schauen nach oben, ob Kameraanlage da ist. Daran merkt man halt, dass die da eben was einstellen.
Und dann schauen Sie da mal genauer hin. Und wenn Sie dann sehen, da steckt jetzt sich jemand was in die Tasche, dann greifen Sie zu. Wo machen Sie das? Machen Sie das noch im Geschäft oder nach der Kasse müssen Sie aber wahrscheinlich erst mal warten, ne?
Ja, genau. Also angesprochen werden die Diebe immer nach dem Kassenbereich, um einfach sicher zu gehen, dass sie wirklich gestohlen haben.
Und was sind so dann die üblichen Reaktionen?
Ja, meistens kommen so Sachen wie, ja, Mensch, habe ich vergessen zu bezahlen oder... Ja, tut mir leid, ich bezahle das eben noch, das kommt nicht wieder vor oder so, ne?
Und wie müssen Sie darauf reagieren oder was ist dann so Ihr Prozedere normalerweise?
Ja, da lassen wir uns ja gar nicht auf eine Diskussion ein. Der Diebstahl ist abgeschlossen, das ist eine Straftat. Dementsprechend wird der dann auch behandelt, eben nicht der Dieb. Also der wird mit ins Büro genommen, die Ware wird wieder frei ausverlangt, dann wird ein Strafantrag gestellt, so wie sich das gehört.
Und sind die Leute dann kooperativ oder fangen die an zu weinen oder werden die aggressiv? Was ist da die Regel?
Total unterschiedlich. Also Frauen und Kinder, Jugendliche, die weinen meistens und versuchen dann so ein bisschen auf die Tränendüse zu drücken. Und bei Männern ist es dann eben genauso, dass sie versuchen abzuhauen oder dass sie dann sagen, okay, komm, scheiße, ja, habe ich gemacht, fertig ist.
Und macht das auch was mit Ihnen? Also das sind ja immer sehr emotionale Zustände dann. Sie müssen ja dann sozusagen das alles auspuffern, was Ihnen dann da entgegenkommt.
Ja, eigentlich nicht mehr. Also zu Anfang hat man sich dann schon überlegt und Gedanken gemacht, warum ist dieser Mensch jetzt hingegangen, hat geklaut? Welchen Grund hat dieser Mensch? Ist es einfach, weil sie kein Geld haben, weil sie Lust dazu haben, weil sie diesen Kick haben wollen oder wie auch immer? Das ist irgendwann vorbei. Also das macht man nicht mehr. Also ich nicht.
Mhm. Und so wie Sie das schildern, sind das ja wirklich alle möglichen unterschiedlichen Leute aus der Bevölkerung. Ist das tatsächlich so breit?
Ja.
Klauen alle?
Klauen. Also es gibt in jeder Schicht der Bevölkerung gibt es Diebe. Das ist egal, ob das Jugendliche, also Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, egal welche Nationalität, das ist also völlig egal. Also klauen tun eigentlich alle.
Und haben Sie auch Stammgäste?
Ja, also das haben wir schon oft, dass wir... sehr oft die gleichen Leute erwischen beim Diebstahl. Aber das sind meistens welche, die die haben halt kein Geld, nichts. Und denen ist es dann irgendwann relativ egal, ob sie erwischt werden oder nicht. Die müssen sehen, dass sie irgendwie leben. Ja, und deswegen kommen die immer wieder zum Klauen, ne?
Ja, aber dann ist ja so, die kriegen dann die Anzeige, die Polizei kennt die schon, die Strafen werden höher, irgendwie verschwinden die dann zeitweise dann auch wahrscheinlich im Knast.
Ja.
Und dann kommen sie wieder.
Ja, genau. So ist das. Also wir haben mehrere Leute, die wir vor 4-5 Jahren schon erwischt haben, die dann lange weg waren und dann jetzt irgendwann wieder aufgetaucht sind. Die kommen alle wieder zurück in ihre alte Gegend. Und ja, ich will nicht sagen alle, aber viele behalten das dann einfach bei und machen einfach weiter, ne?
Wenn wir in einem Geschäft stehen und uns ein Würstchen, ein Bier oder Dinkelbrezeln in den Einkaufskorb legen oder einfach nur stilsicher in der Nase popeln, dann sind wir da manchmal nicht allein in diesem Laden. Oft beobachten uns Kameras beim Einkaufen. Beziehungsweise nicht Kameras wirklich, sondern Kaufhausdetektive, die kontrollieren wollen, ob wir da was mitgehen lassen. Einer von denen ist Günther Fretzert. Er hat über seinen Job erzählt, dass ganz unterschiedliche Menschen zum Beispiel klauen. Ich habe ihn gefragt, ob Bandenkriminalität beim Ladendiebstahl auch eine große Rolle spielt oder nicht.
Ja, das haben wir auch. Das gibt es bei uns auch. Das sind ja auch Banden, die Leute wirklich unter Druck setzen und denen auch wirklich sagen, du musst jetzt klauen, ansonsten gibt es nichts zu essen. Oder die bedrohen die halt auch mit Gewalt. Und das gibt es leider, ja.
Aber ist das auch eine Tätigkeit, wo Sie probieren, manchmal pädagogisch auf die Leute einzuwirken, zu sagen, so hör mal zu, denk dir doch mal was Neues aus, also nichts Illegales vielleicht?
Also bei Jugendlichen, da mache ich das noch, dass ich dann ab und zu mal sage, Mensch, das muss nicht sein, du versaust dir die Zukunft, ne? Du kriegst eine Anzeige, irgendwann gehst du ins Gefängnis und du bist noch jung und du willst ja irgendwann mal da arbeiten, Familie aufbauen und so. Aber bei den Älteren, da kommt das gar nicht mehr an. Das braucht man denen nicht erzählen. Die wissen das ja.
Und hat das eher zugenommen mit dem Klauen?
Ja, wird immer mehr.
Tatsächlich?
Ja, das Geld wird ja auch immer knapper.
Und seit wann ist das so?
Ich sag mal so seit 3-4 Jahren.
Wenn Sie sagen, das Geld wird knapper, dann klingt das ja tatsächlich nach Leuten, die klauen aus sozialen Gründen. Die haben es einfach nicht. Das beobachten Sie tatsächlich als Tendenz bei sich?
Rentner zum Beispiel, die klauen, weil sie einfach kein Geld haben heutzutage. Ne, Rentner, die haben nichts. Und wenn ich einen Rentner erwische beim Klauen, ist es immer ein Rentner, der kein Geld hat. Das ist einfach so.
Und was holen die sich dann?
Die klauen meistens so Luxusartikel, die nicht täglich sind, wie Haftcreme oder...
Haftcreme für die dritten Zähne?
Genau. Oder eben diese Brausetabletten zum Reinigen der dritten Zähne. Oder wenn die sich mal was Gutes gönnen möchten, mal ein Stück Fleisch essen wollen, das klauen die sich dann, weil die haben das Geld dafür einfach nicht. Ja.
Und das sind wahrscheinlich Fälle, die ihnen dann auch wahrscheinlich eher leid tun.
Ja, die können einem eher wirklich leid tun, ne? Die haben ihr Leben lang gearbeitet und warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer die Rente zu niedrig ist, dann ja, können die einen schon leid tun, wenn die sich dann nicht mal irgendwie sowas Besonderes leisten können. Ne? Das sind dann echt arme Menschen letztendlich, ne?
Ja. Was hat sich denn eigentlich technisch in den vergangenen Jahrzehnten getan? Hat sich die Rolle des Detektives selbst verändert mit den ganzen Hilfsmitteln, die einem jetzt zur Verfügung stehen? Oder gibt es da gar nicht so viele? Sie erwähnten Monitore.
Ja, also die Technik ist extrem weit heutzutage. Also wir haben von Netzwerkkameras bis ja, normale Kameraanlagen, die nicht über Netzwerk laufen. Aber es ist alles in HD-Qualität schon mittlerweile. Und das macht schon also viel aus, dass man viel, viel besser seine Arbeit ausüben kann.
Dass man jetzt nicht aus Versehen denkt, da hat sich jemand was eingesteckt, aber das war doch ein Schatten auf dem Monitor, oder?
Ja, man kann, wenn man sich unsicher ist, auch einfach mal zurückspulen. Das wird ja alles aufgenommen. Mhm. Und man kann dann einfach mal zurückspulen und sich die Situation nochmal angucken. Ne? Das war früher einfach nicht so gegeben. Früher musste man entscheiden, habe ich das jetzt richtig gesehen, ja oder nein. Und dementsprechend hat man früher nicht so viele Ansprachen gemacht, sag ich mal, weil man sich nicht immer 100% sicher sein konnte. Mhm. Und heute kann man eben mit der Hilfe der Technik sich das alles nochmal angucken und dann kann man also wirklich sich genau sicher sein, ja oder nein.
Sie wollen sich sicher sein, weil es sehr unangenehm ist, nämlich an jemanden einer Tat zu überführen, die er gar nicht getan hat.
Ja, genau. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für jemanden, wenn dir was vorgeworfen wird, was du nicht gemacht hast. Also das ist so unangenehm, das ist peinlich, das kriegen andere Menschen mit. Das ist ja im Markt. Und wenn man irgendwo im Markt ist und man ist vielleicht auch ein bekannter Mensch, der in dem Umkreis bekannt ist, dann kriegen das Menschen mit, dass du da angesprochen wirst. Oder und wenn der da nichts gemacht hat, das ist sowas von unangenehm und es ist einfach auch nicht schön.
Und für Sie auch schwierig dann auszubügeln, falls das da mal schiefgelaufen sein sollte, oder?
Genau, also für einen selber ist es auch richtig unangenehm.
Schwitzt man. Stell ich mir jetzt vor.
Was soll man jetzt sagen? Ne? Letztendlich, wenn man dann jemanden verdächtigt einer Straftat und er war es nicht, da hilft eine Entschuldigung meistens auch nichts. Das ist schon peinlich, das ist einfach so.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wir sprechen heute über das Klauen, besonders den Ladendiebstahl. Deutschland geht klauen. Das ganze Land soll sich aufmachen in die Discounter und denen bestimmte Artikel unbezahlt entwenden. Zu dieser Aktion hatte mal das politische Künstlerkollektiv Peng aufgerufen. Die Logik war dahinter, bestimmte Läden würden einen Preiskampf um die billigsten Lebensmittel führen und dabei die Menschenwürde der Arbeiter, Produzenten und Zulieferer missachten. Für die Aktion galt, Produkte, die unter unwürdigen und zweifelhaften Umständen produziert wurden, sollte man laut Peng und unter deren Anweisung den Märkten wegnehmen und den Gegenwert, den die Leute geklaut haben, sollten die dann via App an Organisationen überweisen, die sich dafür stark machen, dass die allgemeinen Bedingungen der Arbeiter und Produzenten, die diese Produkte herstellen, besser werden. So hat es mir Conny von Peng vor der Sendung erklärt.
Da konntest du auf der Webseite direkt bezahlen. Anstatt dem Supermarkt konntest du dann die Gewerkschaften bezahlen.
Und was für Produkte habt ihr euch ausgesucht und wo lagen die?
Die lagen in, du meinst jetzt bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Ja, das waren Tomaten, Orangensaft, Wein, weil es sehr viel Missbrauch auf den Weintraubenplantagen in Südafrika gibt.
Inwiefern Missbrauch? Vielleicht nur, um dieses Beispiel mal aufzugreifen.
Du hast da, es sind so Großgrundbesitzer, denen gehört sehr, sehr viel Land auf einmal und da sind Frauen, die pflücken die Weintrauben und die haben dort oft keinen Zugang zu Wohnungen und die haben keinen Zugang zu Hygiene, die können nicht zur Toilette gehen, müssen also irgendwo zwischen den Büschen pinkeln, werden dort auch oft sexuell belästigt und Gewerkschaften haben sie auch wenige gute, die sich da einsetzen. Und es gibt Women on Farms, die haben wir kennengelernt, die setzen sich super stark für die ein, haben mehrere Verfahren da angestrengt. Und die bekommen dann das Geld von uns direkt.
Um deren Bedingungen wieder zu verbessern.
Genau.
Und ihr skandalisiert einfach, dass sozusagen großer Einzelhandel in Deutschland da kauft oder seine Produkte bezieht, weil unter den Bedingungen einfach produziert wird.
Genau. Und das ist nämlich systematisch gewollt und gemacht. Die Politik könnte eingreifen, tut sie nicht. Und die Supermärkte sagen, ach, da wollen wir auch keine Transparenz schaffen. Nee, wir tun unser Bestes. Lass mal nicht drüber reden. Und wir wollten drüber reden. Und deswegen haben wir dann dazu aufgerufen.
Und dieser Akt des Clowns, du warst jetzt nicht so ganz eindeutig, ob du daran teilgenommen hast oder nicht. Kannst du irgendwie sagen, wie umfangreich das auch tatsächlich getan wurde?
Ja, also ich weiß von sehr, sehr vielen, die das gemacht haben. Ich weiß von WGs, die sich organisiert haben und sehr traurig waren, als sie gehört haben, dass wir die Webseite wieder runtergenommen haben, weil wir das eben nur symbolisch gemacht haben für eine kurze Zeit. Aber insgesamt, gut, da sind halt ein paar Spenden bei uns eingegangen, die haben wir weitergeleitet. Das war aber trotzdem noch im symbolischen Bereich. Es ist jetzt nicht ganz Deutschland losgezogen und hat das System umgedreht.
Kannst du irgendeine Größenordnung nennen? Vielleicht, also wie viele Menschen wie viel Geld dabei umgesetzt worden ist? Oder?
Genau. Also bei uns gespendet wurden ungefähr 2.000, 3.000 Euro. Die haben wir komplett zu 100% weitergeleitet, sonst hätten wir nämlich auch ein juristisches Problem. Dann hätten wir es aus Profitgründen gemacht. Das wäre ein ganz anderer Fall. Das wurde fallen gelassen jetzt. Das wurde nicht weiter verfolgt, strafrechtlich, dieser Aufruf. Aber wie viele haben da geklaut? Wahrscheinlich so um die 100, 200 Leute.
Und der Akt des Clowns, ist das was Unangenehmes, wenn man es dann macht? Das ist ja nichts, was man gewohnt ist wirklich.
Ja, also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, warum man es tut. Wenn man es tut, weil man Hunger hat, ist es was sehr, sehr Unangenehmes. Wenn man es tut, weil man pubertär ist und unbedingt das neue PlayStation-Spiel haben will, dann ist es meistens mit dem Nervenkitzel verbunden. Wenn man es tut für globale soziale Gerechtigkeit, dann ist es nochmal was anderes. Und meistens ist das Interessante daran, wenn man es so tut, dass man sich seiner eigenen Privilegien bewusst wird und bereit ist, die zu riskieren. Also ich glaube, die Motivation und der Kontext, in dem man klaut, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich würde auch nicht nur an Produkte im Supermarkt denken. Ich würde auch an Würde denken, die man klauen kann. Man kann auch Identitäten klauen, man kann Daten, Informationen klauen. Und das so ganz biblisch zu sehen und so eins zu eins, ich klaue nicht bei meinem Nächsten, das hat ja einen Sinn, wenn man so in Individuen denkt. Aber wir müssen heute in Organisationen denken, in komplexen Gesellschaften. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderer Duktus der Legitimität, über den wir da reden. Und ich glaube, deswegen verändert sich das Gefühl auch automatisch.
Habt ihr euch auch darüber Gedanken gemacht, dass es natürlich auch Folgen hat, wenn ihr jetzt auf solche Märkte zugeht und dann fehlt jetzt, sagen wir mal, im Lidl in Kreuzberg auf einmal eine Menge Ware? Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Mitarbeiter. Das kann ja, also wenn man es jetzt hochrechnet auf einen volkswirtschaftlichen Schaden, auch heißen, dass Preise steigen und oder einfach Leute gehen müssen, die ihren Job nicht gemacht haben.
Ja, absolut. Wir haben uns auch unterhalten mit Leuten, die einen Edeka betreiben, die sich teilweise aufgeregt haben und dann aber in der Diskussion angefangen haben zu differenzieren. Und natürlich war uns ganz, ganz wichtig, dass wir nicht die Menschen, die an der Kasse sind, dass die dahinter Stress bekommen. Wir hatten überlegt, zum Beispiel selber an der Kasse zu arbeiten. Das ist relativ einfach, da die Supermärkte zu unterwandern und an der Kasse Leute durchzuwinken. Das haben wir nicht gemacht, weil wir die Leute eben nicht unter Druck setzen wollten. Ja? Das war eine bewusste Entscheidung. Und gleichzeitig denke ich, wenn das im großen Stil passieren würde und tatsächlich da sich was ändern würde an gesellschaftlicher Moral und Ethik und Handlungsweise, dann würde der Druck steigen, auch auf die Einzelhandelsketten, dass sie merken, oh fuck, die zahlen jetzt direkt an die Gewerkschaften. Wir müssen hier was ändern und da wird auch die Politik wahrscheinlich sich für die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen einsetzen.
Sagt Conny von Peng über die Aktion Deutschland geht klauen, die das politische Künstlerkollektiv Peng organisiert hat.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Kennt ihr ihn, diesen Reiz, ganz unauffällig was mitgehen zu lassen, was euch eigentlich überhaupt nicht gehört? In meiner Schule, da war es zeitlang eine Mode, den Pizzabäcker von um die Ecke zu beklauen, vom Knoppers bis zur Gummischlange oder einer Brause. Und ich gebe offen zu, ich war damals einfach zu feige, moralisch zu intakt oder ich habe einfach nicht heftig genug pubertiert. Ich habe nicht mitgemacht. Viele aber, so hat eine kleine, wenn auch unrepräsentative Umfrage in unserer Redaktion ergeben, scheinen bereits gerade in dieser Zeit der frühen Jugend Erfahrungen beim Klauen gemacht zu haben. Wir wollten gerne wissen, was kann passieren, wenn Mann oder Frau beim Klauen erwischt wird. Dazu Marion Jenny Gonzalez, Strafverteidigerin unter anderem im Bereich Eigentumsdelikte.
Dann muss ich sagen, wie ein typischer Jurist antwortet, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie alt Sie sind, ob Sie Jugendlicher sind, ob Sie schon Erwachsener sind. Es kommt darauf an, ob Sie zum ersten Mal auffallen oder ob Sie schon öfter aufgefallen sind. Rein theoretisch sieht das Strafgesetzbuch im Paragraph 242 einen Strafrahmen von bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe für Diebstahl vor.
Ja, okay.
So geht's mal los. Dann haben wir noch eine sogenannte Geringwertigkeitsgrenze, sprich es muss ein Strafantrag vorliegen. Die Geringwertigkeitsgrenze liegt, BGH sagt nach wie vor 25 Euro. Es gibt aber durchaus Gerichte, die sagen, na, das war aus den 90ern, alles wird teurer, da müssen wir da auch ein bisschen nach oben gehen. Die sind so bei den 30 bis 50 Euro. Aber in der Regel wird ein Geschäft wohl einen Strafantrag stellen. Das heißt, das Ganze wird erstmal zur Staatsanwaltschaft kommen, verfolgt werden. Wenn Sie jetzt zum ersten Mal auffällig werden bei so einem Betrag, können Sie davon ausgehen, dass das Ding prozessual eingestellt werden wird.
Also bis zu 5 Jahre, verstehe ich, es kann einen richtig reinreiten, aber dazu muss man auch mitgemacht haben vorher.
Da müssen Sie ordentlich mitgemacht haben und da müssen Sie natürlich dann auch Sachen von ganz anderen Werten. Ne? Wenn wir, was man immer wieder mal so in den Medien hört, das sind so die typischen Kabeldiebstähle oder sowas. Wenn es dann wirklich um Sachen geht, die einen bedeutenden Wert haben und Sie öfter schon aufgefallen sind, ja, dann...
Kabeldiebstähle sind dann Kupfer, da geht es um Kupfer und die Rohstoffe.
Ja, genau. Genau solche Sachen. Da muss man natürlich aber auch dazu sagen, ne, wir sprechen jetzt vom einfachen Diebstahl. Das Gesetz hat aber eine gewisse Systematik. Wir fangen immer bei dem Grunddiebstahl an und es kann dann immer noch schärfer werden durch sogenannte Qualifikationstatbestände. Und das haben wir beim Diebstahl auch. Das haben wir schon mal bei 243, einem besonders schweren Fall. Das ist beispielsweise, wenn ich, um etwas zu klauen, irgendwo einbreche oder einsteige, also in ein Gebäude, Dienstgebäude, Geschäftsraum. Wohnung ist dann nochmal eine Verschärfung, ne, wenn man sagt, die Wohnung ist natürlich ein besonders geschütztes Gut, da möchte man niemanden in seinen eigenen 4 Wänden haben. Da gibt es noch eine größere Verschärfung vom Strafrahmen. Dann muss man immer aufpassen. Man hat ja so das Gefühl, dass heutzutage jeder so ein kleines Messerchen oder sowas dabei hat. In dem Moment, wo sie ein sogenanntes gefährliches Werkzeug bei sich führen. Ja, und das bei sich führen ist in dem Zusammenhang sehr umstritten. Reicht es denn schon, dass sie es in der Hosentasche haben und gar nicht dran denken, weil sie es sowieso jeden Tag in der Hosentasche haben? Oder müssen sie auch schon so eine gewisse Idee haben, wenn es jetzt eng wird, dann zücke ich das eventuell auch und setze es ein bei meinem Diebstahl.
Aha.
Aber eben das sollte man berücksichtigen.
Heieiei. Wie verbreitet ist denn sowas? Also ich habe jetzt mal hier so eine polizeiliche Statistik. Diebstahlsdelikte ohne erschwerende Umstände im Jahr 2017 über 1.100.000 Fälle. Dunkelziffer wahrscheinlich erheblich größer, nehme ich mal an. Unter erschwerenden Umständen dann immer noch eine knappe Million.
Ja, wir müssen da mehrere Gruppen unterscheiden. Wir haben zum einen die Gruppe der Jugendlichen. Ja, das ist so ein typisches Jugenddelikt, das hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Es gibt Menschen, die sollen sowas aus Langeweile machen, ne, die da einen besonderen Kick verspüren. Das kann natürlich dann auch zu einer krampfhaften Störung gehen, dass man kleptomanisch veranlagt ist.
Da habe ich ein Klischee von Menschen, die eigentlich sehr, sehr viel besitzen, die das sozusagen mit so einer gähnenden Langeweile dann ins Kaufhaus gehen und sich was in die Tasche schieben.
Ja, die haben zum Teil 200-300 Euro im Portemonnaie und klauen trotzdem Lippenstift für 20 Euro. Wo man auch sagt, na, wäre es da nicht einfacher gewesen, den an der Kasse zu bezahlen. Aber das gibt es tatsächlich.
Mhm.
Was natürlich für die Geschäfte ein großes Problem ist, das ist dann dieses Bandenmäßige. Ne? Das ist im Moment in Berlin sehr verbreitet, dass russisch-ukrainische Gruppen junge Leute von ihren Heimatländern nach Deutschland schiffen und die dann einfach klauen gehen lassen. Und da sind wir natürlich auch in der Qualifikation, weil zum einen kann es eine Bande sein, das ist immer, wenn irgendwie mehr als 3 Leute bei dem Ganzen beteiligt sind. Und es ist die Gewerbsmäßigkeit. Ne? Die Gewerbsmäßigkeit heißt, wenn ich so etwas tue, um mir eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen, dass ich damit quasi meinen Lebensunterhalt bestreite, dann bin ich halt auch schon im Strafverschärfungsrahmen.
Die Rechtsanwältin Marion Jenny Gonzalez über Recht und Gesetz beim Diebstahl.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Kleptomanie. Was wissen wir eigentlich über Leute, die zwanghaft klauen? Gar nicht so viel leider. Es gibt nur wenige Studien. Psychologen schätzen, dass 0,6% der Bevölkerung betroffen sind. Überwiegend sind das wohl Frauen, aber nicht nur. Oft ist den Betroffenen gar nicht klar, was mit ihnen los ist, aber selbst wenn die ihre Probleme sehen, fällt es schwer, sich zu outen. Leute, die einen Zwang zum Stehlen haben, planen den Diebstahl da nicht wirklich und wollen sich auch nicht wirklich bereichern. Oft horten sie geklaute Dinge zu Hause, die sie gar nicht brauchen. Eine Art innerer Zwang. Wir haben mal ein paar Nachrichten in Austausch aus dem Online-Selbsthilfeforum für Kleptomanie für euch vertont.
Mittlerweile ist mir klar geworden, dass ich wohl irgendwie ein Problem habe. Ich bin vor einigen Tagen beim Ladendiebstahl erwischt worden und das schon zum zweiten Mal.
Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich mein Problem, Kleptomanie, nicht als Problem empfinde. Sprich, das Gefühl, etwas zu stehlen, ist schöner als das schlechte Gewissen, das ich habe, weil ich ja genau weiß, dass ich etwas Unrechtes tue.
Wenn ich einen Laden betrete, dann steigt in mir so eine innere Spannung. Habe ich dann was entwendet, fühle ich mich glücklich und zufrieden. Ich werde echt nur wenig erwischt, weil ich jahrelang Erfahrung in diesem Bereich habe.
Am meisten freue ich mich, wenn ich Sachen stehle, die ich gar nicht brauche.
Ich gehe jetzt erstmal nicht mehr in die Stadt. Aber ich kann ja nicht immer alle Geschäfte meiden. Irgendwann muss ich ja auch mal einkaufen.
Ich mache seit über 20 Jahren eine Psychotherapie, aber das hilft nichts. Es ist zum Verzweifeln.
Ich will nicht noch ein drittes Mal erwischt werden oder so. Ich könnte mir ja die Dinge eigentlich auch kaufen. Ich hätte ja das Geld.
Kleptomanie, man zählt sie heute zu den Impulskontrollstörungen. Die Betroffenen können sich nicht zügeln, sie müssen klauen. Psychologen berichten, dass sie oft auch noch andere psychische Probleme haben, die Betroffenen. Es gibt in Deutschland einige Selbsthilfegruppen. Psychotherapie soll wohl auch helfen. Allerdings wissen vielleicht die einen oder anderen Leute, muss man sehr lange auf einen Therapieplatz warten. Und ein bekanntes Beispiel für dieses Zwangsverhalten, das kennen viele von euch auch, die US-Schauspielerin und Multimillionärin Winona Ryder, die fiel wiederholt durch Ladendiebstähle auf.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
London. Der britische Prinz William, 36, ist besorgt um die Zukunft von Elefanten, Nashörnern, Tigern und anderen Wildtieren. Das sagte der Zweite in der britischen Thronfolge am Donnerstag bei einer internationalen Konferenz zum illegalen Handel mit Wildtieren in London. Es bricht mir das Herz, daran zu denken, dass Elefanten, Nashörner und Tiger in der Wildnis ausgestorben sein können, wenn meine Kinder George, Charlotte und Louis zwischen 20 und 30 Jahre alt sein werden, sagte Prinz William bei seiner Eröffnungsrede. Elefanten, Nashörner, Tiger und andere Wildtiere könnten in nicht allzu langer Zeit in freier Wildbahn ausgestorben sein. Dann könnten sie von den kleinen Prinzen und Prinzessinnen nur noch im Zoo begutachtet werden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.